Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamstern, Suppen, Kaspern und Monstern, dem legendären Kinder- und Jugendliteratur-Podcast. Und heute eine etwas spontanere Folge, die mir quasi halb aufgezwungen worden ist.
Was? Gar nicht wahr?
Hallo Pibi.
Hallo Franzi. Schön, dass du dir das hast aufschwatzen lassen von mir.
Nein, ich finde das ja gut, weil die letzte Podcast-Folge mit der Andrea ist ja auch schon wieder länger her. Und ich freue mich ja immer total drüber, wenn Leute begeistert von irgendwelchen Kinderliteratur-Krimskrams sind und dann mit mir darüber reden wollen. Stell dich doch einfach mal kurz vor und dann sag mal, was das Thema ist und warum.
Okay. Also, ich bin der Christopher Tauber. Die Franzi hat mich eben Pibi genannt. Kann das sein? Ja. Habe ich das richtig mal? Ja, so nennt man mich des Öfteren in Frankfurt und in der Comic-Szene, in der ich tätig bin, in der ich arbeite als Illustrator, Autor und Verleger.
Du machst was mit Medien.
Es ist ein Medium, nämlich Comics. Also, ich mache allerdings auch, ich mache noch ein paar andere Medien. Ich drehe auch ab und zu mal einen Film. Aber eigentlich gehört das Herz den Comics und Comics sind natürlich auch ein bisschen verwandt mit Kinderbuchliteratur, wenn man so denkt, ne, womit ist man aufgewachsen. Und mit Zeichentrick ist natürlich eine ganz andere Sache, aber das schlägt jetzt die Brücke dazu, worüber wir heute reden, nämlich über niemand Geringeren als den bekanntesten Kobold aller Zeiten und der Welt, den Pumuckl.
Ich habe keine Ahnung vom Pumuckl.
Das gibt's gar nicht, dass du keine Ahnung vom Pumuckl hast. Der Pumuckl ist so bekannt, aber dann werde ich dir jetzt alles, was ich weiß, über den Pumuckl erzählen.
Aber warum interessierst du dich für den Pumuckl?
Also ich interessiere mich schon immer für den Pumuckl, seit ich klein bin. Momentan interessiere ich mich wieder sehr für den Pumuckl, weil ich habe so eine Art Hommage an den Pumuckl geschrieben. Es geschah vor nicht allzu langer Zeit, dass ich auf einer Kinderbuchmesse in Saarbrücken saß und als der Leerlauf war zwischen Lesung und Signierstunde, habe ich so vor mich hingekritzelt und da ist mir ein Pumuckl aus dem Stift gepurzelt, der hatte eine Jeanskutte mit Aufnähern an und einen roten Pubertierbart. Und die Haare toupiert, also so eine Art Heavy-Metal-Pumuckl. Und den habe ich dann True-Muckl in Anlehnung an den True-Metal à la Manowar getauft. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich müsste doch mal wieder Manowar anhören. Dann habe ich festgestellt, aha, der Sänger von Manowar, der klingt tatsächlich wie der Pumuckl bei einigen Liedern. Und dann habe ich gedacht, so habe ich so eine Art Fake-Cover gemacht, habe ich dem Meister Eder noch einen anderen Namen gegeben, den habe ich Motor Eder genannt, in Anlehnung an Motorhead, dem so einen Lemmy-Schnäuzer gegeben und die Lemmy-Koteletten und auch so eine Warze. Naja, und dann habe ich mir vier Geschichten ausgedacht um die Motor Eder und sein True-Muckl. Und das, ja, das fiel mir erstaunlich leicht, weil ich den Pumuckl ziemlich intus habe. Also ich gebe jetzt mal kurz an und sag, ich kann den ein bisschen, weil ich ihn auch tatsächlich kann. Also ich kann einige Pumuckl-Geschichten fast auswendig.
Ja, genau. Du hast daraus jetzt einen Comic gemacht und das kann man sich jetzt kaufen.
Ein Kinderbuch schon, klassisch. Also ich habe das geschrieben, in so ein bisschen versucht, den Tonfall von der Autorin Alice Kaut zu imitieren, auch so ein bisschen die Redeart aus den Hörspielen der Fernsehserie von Hans Clarin und den jeweiligen Eders. Gibt nämlich mehrere, aber dazu später mehr. Und dann habe ich die ganz klassisch Illustrationen zu der Geschichte gemacht und die nebendran gestellt. Also es ist kein Comic. Das wäre, glaube ich, zu aufwendig für diesen Spaß, für diesen Schabernack, den ich mir da geleistet habe. Fans von Pumuckl wissen, dass Schabernack ein ganz wichtiges Wort ist für den Pumuckl. Und also ein Kinderbuch, eine Kinderbuchparodie-Hommage.
Geil, okay, ich bin gespannt, ich habe es mir ja gegoogelt. Also beziehungsweise es kommt dann ja hoffentlich irgendwann in mein Wohnzimmer. Genau, ich habe gar keine Ahnung vom Pumuckl. Ich fand den als Kind, da lief der auf ARD oder so. Mhm,
ja,
das war dieser reale Mensch mit dem komischen Kobold nebendran. Ich fand's beängstigend und das war mal was, wo ich weggeschaltet habe. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Und wieder zu den restlichen Podcasts davor habe ich mich auch einfach null vorbereitet. Weil genau, Pibi mich halt also dreist auf Twitter angestupst hat, gemeint, wenn die Crowdfunding-Kampagne irgendwie 100% kriegt, dann machen wir einen Podcast. Und ich so, okay. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, aber das heißt, du musst bei mir bei Null anfangen. So, was ist eigentlich die Handlung vom Pumuckl?
Die Handlung vom Pumuckl. Okay, also mal ganz grob und schnell zusammengefasst. Der Pumuckl ist ein Geist. Der ist ein Kobold, damit ein Nachfahre des Klabautermanns. Und der lebt zusammen mit dem Schreinermeister Franz Eder in dessen Haus und anschließender Werkstatt in einem Münchner Hinterhof. Der Eder schreinert und der Pumuckl hat eigentlich die Rolle des kleinen Kindes. Frech, überdreht, auch lieb. Und der Meister Eder ist so ein bisschen, hat so die Elternrolle. Also es ist eigentlich ein klassisches Eltern-Kind-Gespann. Nun ist es halt so, dass der Pumuckl sich ein bisschen mehr rausnehmen darf als so ein Kind, weil er natürlich als Geist auch noch so ein paar spezielle Angewohnheiten hat. Er ist unsichtbar für jeden Menschen, außer für den Meister Eder. Woher das kommt, kann ich gleich noch erzählen.
Okay.
Das bedeutet, dass der Eder auch immer mal wieder in Situationen kommt, wo der Pumuckl irgendwas macht, schmeißt irgendwas um oder lacht sich über irgendwas halb tot oder ärgert irgendjemanden und die Leute fühlen sich vom Eder selbst verarscht oder meinen, der hätte irgendwie ein Kind im Schrank versteckt oder so. Also absurde Situationen sind da vorprogrammiert. Tiere können den Pumuckl allerdings sehen. Bestimmte Tiere mag der Pumuckl nicht. Katzen beispielsweise. Hunde mag allerdings, glaube ich, er mag lieber kleine Tiere auf jeden Fall, also Hamster, Mäuse und sowas. Und das ist im Prinzip das, worum es im Pumuckl grob gesagt geht. Eigentlich der Alltag vom Meister Eder als Erziehungsberechtigter wider Willen oder aus heiterem Himmel vielmehr, weil er mag den Pumuckl schon sehr. Und der Pumuckl, naja, der stößt halt immer an irgendein Problem, an dem er sich reibt. Das macht er ziemlich krass und ziemlich lautstark, was der Spaß an der ganzen Sache ist. Vor allem, wenn man die Hörspiele hört, vielleicht auch ein bisschen bei der Fernsehserie, was natürlich dem Hans Klarin, dem Sprecher vom Pumuckl, geschuldet ist, weil der den einfach super genial und überkandidelt spricht. Und das ist im Prinzip der ganze Witz beim Pumuckl.
Wie kam Pumuckl zum Meister Eder?
Also wie er zu ihm kam, das wird nie richtig erklärt. Die erste Folge, Spuk in der Werkstatt, beginnt damit, dass der Eder ein Geräusch hört und meint, es wäre eine Maus. Es ist aber überhaupt keine Maus, sondern es ist der Pumuckl, der an einem Leimtopf festklebt. Und dadurch, dass er festklebt, wird er sichtbar. Und da der Meister Eder ihn sehen kann, und das besagt ein Koboldsgesetz, auf das sich der Pumuckl immer wieder gerne beruft, auch Koboldsgesetz können wir auch gleich nochmal auseinandernehmen, dass er bei der Person, die ihn sehen kann, bleiben muss. Sprich, würde jetzt jemand anderes den Pumuckl sehen, weil er irgendwo festkleben bleibt, dann müsste der Pumuckl von da an für immer bei dieser Person bleiben, bis halt das nächste Mal sowas passiert. Passiert aber während den Geschichten nicht. Das kommt vielleicht mal in so eine gefährliche Situation oder dass der Eder Angst hat, er hat den Pumuckl verloren oder der Pumuckl irgendwo kleben bleibt und Angst hat, dass ihn jemand sieht und er vom Meister Eder weg muss, weil er den auch sehr gern hat. Ja, und ab da ist der Pumuckl in der Werkstatt vom Meister Eder, erklärt sich kurz, wer er ist und ab da geht es eigentlich schon los.
Und dann erleben die beiden Abenteuer zusammen?
Sozusagen, ja.
Okay, wie endet der Pumuckl?
Der Pumuckl hat von den Büchern her kein richtiges Ende. Der Pumuckl hatte ein Ende, der ging ja sehr, sehr lang. Er fing an, muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage. 1962 kam das erste Hörspiel auf den Markt, beziehungsweise im Radio beim Bayerischen Rundfunk. Und wie gesagt, es gab mehrere Eders, die dann auch gestorben sind. Und gelebt hat aber der Pumuckl tatsächlich eben von der Stimme von Hans Klarin, der ihn von Anfang bis zum Ende gesprochen hat.
In den Hörbüchern und der Serie, oder?
Richtig, ja.
Oh, okay.
Es gibt natürlich immer noch kein Ende, weil der Pumuckl als Figur auch immer weiter getrieben wird, sag ich mal, vermarktet wird. Es gab eine Zeit lang in den 80ern, bin ich beispielsweise auch damit aufgewachsen, dass es Comics gab vom Pumuckl. Die liefen damals in einem Schülermagazin, was man bestellen konnte. Es hieß Flohkiste. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an die Flohkiste erinnert. Da waren so geile Comics wie Mike Mondvogel mit drin. Oder aber auch ein Comic von Pumuckl.
Okay.
Eigentlich kann man sagen, mit dem Tod von Gustl Beyerhammer war so die erste Zäsur für den Pumuckl erreicht, weil der Gustl Beyerhammer halt den Meister Eder in der Fernsehserie dargestellt hat.
Mhm.
Und mit, dann schließlich mit dem Tod von Hans Klarin kann man eigentlich sagen, so ab da wurde der Pumuckl wirklich uninteressant. Und es gibt so richtig ein Ende nicht, aber es gibt diesen einen Film, der im Jahre 2003 gemacht wurde, wo der Hans Klarin nicht den Pumuckl spricht, sondern den, ich glaube, Vetter oder Cousin vom Meister Eder spielt, nämlich den Ferdinand Eder, und der Pumuckl kommt zu diesem Ferdinand Eder, was total seltsam ist, dass dann der Hans Klarin, also quasi den zweiten Eder spielt und jemand anderes ganz furchtbar den Pumuckl spricht. Und das ist eigentlich so, wo man merkt, okay, das geht alles nicht mehr, das Ding ist durch. Tatsächlich geschrieben von Alice Kaut wurde der Pumuckl auch hauptsächlich in den 60er, 70er und frühen 80er Jahren. Und erst in den, ich muss mal ganz kurz nachgucken, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Na, wo habe ich's? 1991 hat sie nochmal ein Band gemacht. Das war der 11. Band. Und die ersten 10 Bände hat sie tatsächlich, hier steht es, 1965 bis 1978 geschrieben. Also eigentlich ist der Pumuckl nach, gab es nichts mehr Neues so richtig seit 1978.
Ich glaube, wir müssen ganz kurz mal drauf eingehen, auf welche Sachen du dich alle beziehst. Weil ich zum Beispiel kenne ja nur die Fernsehserie. Und als du gesagt hast, ja, und die Hörbücher und Bücher und so, keine Ahnung was, ganz kurz einmal aufdröseln, womit es eigentlich angefangen hat. Also was es überhaupt gibt, worauf du dich beziehst.
Mhm.
Und dann ganz kurz vielleicht auch noch was über Alice Kaut, wenn die Person das erfunden hat.
Ja. Gut, dann das wird nicht weniger, ne? Also
nee.
Der Pumuckl wurde fürs Hörspiel erfunden. So kann man es vielleicht erstmal stehen lassen. Kennt man ja, klassisches Beispiel, Per Anhalter durch die Galaxis, wurde ja auch erst fürs Radio geschrieben.
Echt?
Und dann als Buch, ja.
Oh.
Wusstest du noch nicht?
Nee, ich habe die Bücher natürlich irgendwie gelesen, aber die Hörbücher noch begeisterter gehört. Aber
ja, war zuerst ein Hörspiel und dann und dann ein Buch. Und beim Pumuckl war es ähnlich. Nun, also okay, die Hörspiele fürs Radio vom Pumuckl sind heutzutage, also man könnte meinen, es gibt ja Hörspiele, also wenn du auf Spotify klickst, dann findest du ja auch die Hörspiele und manche auch auf YouTube, dann gibt's noch welche, die sind auf Schallplatte, das sind aber nicht die, die auf Spotify sind, und die auf Schallplatte sind, sind auch nicht die allerersten Pumuckl-Hörspiele fürs Radio. Die Pumuckl-Hörspiele fürs Radio sind fast gänzlich verschwunden, weil man damals noch nicht daran geglaubt hat, dass irgendetwas, was man mal produziert hat, wiederholt wird. Und deswegen wurden die Bänder einfach überspielt. Das heißt, die sind nicht alle, aber die meisten für immer weg.
Oh mein Gott.
Mhm. So, später wurden dann in den 70er Jahren, glaube ich, Hörspiele für Schallplatte und Kassette aufgenommen vom Pumuckl. Dann wiederum kam 1981 ein Film und parallel die von dir gesehene Zeichentrickserie. Der Film war im Prinzip 4 Folgen von der Zeichentrickserie. Und parallel zu dieser Zeichentrickserie wurden Teile der bestehenden Hörspiele nochmal neu eingesprochen, weil es eben einen neuen Meister Eder gab. Also sind diese Hörspiele auch nochmal anders als die Hörspiele, als die Hörspiele. Also es gibt mehrere Inkarnationen von Pumuckl-Hörspielen und die sind alle sehr interessant miteinander zu vergleichen, wenn man eintaucht.
Gut. Basieren auf den Büchern oder?
Die basieren alle auf den Büchern, beziehungsweise umgekehrt. Die ersten Bücher basieren auf den Hörspielen.
Mhm.
Alles geschrieben von Alice Kaut. Und gibt, ich glaube, so 70 oder 80 Geschichten von Alice Kaut. Und die sind auch alle adaptiert worden.
Okay.
Und ich glaube sogar auch alle als Fernsehserie, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist so das der Fundus, den es gibt. Sprich, der Pumuckl hat sich sehr oft wiederholt. es ist sehr interessant, das miteinander zu vergleichen, weil es ist der Pumuckl in erster Linie, finde ich, ein Hörerlebnis ist. Die Bücher sind auch toll, die sind sehr schön zu lesen, die sind sehr nett und gemütlich geschrieben. Die Alice Kaut hatten, finde ich, einen schönen Tonfall in ihrer Erzählart, der sich auch bei dem Erzähler der Hörspiele wiederfindet, also der allwissende Erzähler. Aber der Kracher sind halt die Dialoge zwischen Pumuckl und Meister Eder. Und ja, das ist ganz klar immer von Hans Klarin nach vorne getrieben. Gut, und eigentlich mit der Fernsehserie ist so, sag ich mal, der interessante Teil vom Pumuckl auch erreicht. Danach wurde er halt super groß. Und wie vieles, was super groß wird und kommerziell und super kommerziell, wird das Begleitwerk sehr uninteressant. Also sprich, diese Comics waren schon ein ziemlicher Schmarrn, wie der Eder sagen würde. Dann gab es irgendwann Pumuckl TV, lief tatsächlich sehr lange, ich glaube ZDF oder ARD oder Kika, keine Ahnung, so in Anlehnung an Janosch TV oder Disney Club. Ich habe das nie gesehen, dafür Disney war ich schon zu alt.
Ja, das ist also, aber irgendwann zum Tigerentenclub geworden. Das fand ich dann nicht mehr so
cool. Ja, genau. Also ich habe Janosch Club gesagt, aber ich glaube, ich meinte den Tigerentenclub, weil ich habe das auch nie gesehen. Nicht bewusst, da war ich einfach nicht in dem Alter, wo man das guckt und hatte auch keine Kinder, die sagen so, Papa, guckst du mit mir den Tigerentenclub? Ja, und dann kam eben, dann gab es Pumuckl das Musical und nochmal eine Neuauflage mit neuen Abenteuern vom Pumuckl, die aber auch schlechter animiert waren. Und man hat gemerkt, Hans Klarin wird alt mit der Stimme und dann ist er letzten Endes gestorben. Mir graust es immer davor, wenn ich überlege, Gott, wenn macht so jemand wie Bully Herbig nochmal einen Pumuckl.
Oh Gott.
Der hat ja auch Hans Klarins anderes bekanntestes Vehikel, den Huibu. Den hat ja auch Hans Klarin gesprochen. Den hat Bully Herbig ja auch neu gemacht. Also davon rate ich jetzt mal als Pumuckl-Purist ab.
Die Bewegung der Pumuckl-Puristen beschließt keine Remakes von Michael Bully Herbig.
Richtig. Oder jemandem anderen.
Okay, lebt Alice Kaut noch?
Nee, Alice Kaut ist auch vor kurzem gestorben. Die hat aber, glaube ich, tatsächlich sowohl den die Eders, zu denen kommen wir gleich, zu den verschiedenen Eders, und auch den Hans Klarin überlebt. Die ist noch gar nicht so lange tot. Die ist sehr alt geworden.
Okay. Hat Alice Kaut was anderes gemacht außer den Pumuckl?
Oh ja. Also ich denke mal, erwähnenswert ist vielleicht für mich, weil ich es gelesen habe und weil vielleicht Leute aus meiner Generation dem in der Schule begegnet sind, Uli der Fehlerteufel. Uli der Fehlerteufel war so eine Art, ja, für Grundschüler so Lernfibeln mit Aufgaben drin, wo dann dieser Fehlerteufel irgendwelche Wörter verdreht hat, wo man oder Buchstaben geklaut hat und man musste diese Aufgaben lösen. Und zudem hat sie dann auch Geschichten geschrieben. Den hat sie eigentlich nicht erfunden, sondern die Frau, die Uli den Fehlerteufel erfunden hatte, hat sich gewünscht, dass sie das schreibt. Also eher eine Auftragsarbeit. Aber an der merkt man auch einen starken Bezug zum Pumuckl, weil der Pumuckl eben auch ein Wortverdreher ist, ganz viele Sachen falsch ausspricht und mit Wörtern und Buchstaben irgendwie jongliert. Und das macht dieser Uli der Fehlerteufel eben auch. Der wurde später dann, glaube ich, umbenannt, wahrscheinlich auch wegen irgendeinem Rechtsstreit, zu Flaps der Fehlerflips. War dann auch bald nicht mehr so charmant illustriert. Genauso wie der Pumuckl wurde er dann von Brian Bagnall oder wie auch immer er sich ausspricht, illustriert, dem Schwiegersohn von Alice Kaut. Mit dessen Stil ich mich nie anfreunden konnte. Auch nicht in dem zweitbekanntesten Werk von Alice Kaut, das sicherlich die meisten über die Augsburger Puppenkiste kennen, nämlich Schlupf vom grünen Stern.
Schlupf vom grünen Stern ist von Alice Kaut Schlupf geschrieben? Das ist eins meiner Lieblings-Augsburger Puppenkiste. Ich habe die DVD zu Hause und gucke sie tatsächlich regelmäßig.
Dann weißt du ja, bist du ja mit Alice...
Liebe Schlupf.
Ja.
Weil der ist total großartig. Ja, okay, Entschuldigung. Gut, ich bin großer Augsburger Puppenkiste-Fan und der Schlupf ist einer meiner Lieblingsgeschichten.
Ach, gehst du mit mir ins Kino zur Charles Dickens Weihnachtsgeschichte von Augsburger Puppenkiste, die dieses Jahr in die Kinos kommt?
Oh.
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 Die Puppenkiste ist wieder da.
Okay, Können wir machen. Augsburger Puppenkiste. Ich sollte unbedingt eine Folge über die Augsburger Puppenkiste machen.
Da fällt mir ein, ich glaube sogar, dass es eine Augsburger Puppenkiste Pumuckl-Version gibt. Ich habe sowas ganz dunkel im Hinterkopf.
Recherchiere das für die Shownotes.
Das wird recherchiert. Ich habe das so im Hinterkopf, dass ich da mal einen Ausschnitt von gesehen habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das wahr ist. Ansonsten ist es so ein Ding, wo alle anderen jetzt auch sagen so, ja klar, da erinnere ich mich dran. Muss, jetzt sowas sagt. So. Und dann ist das so ein, ja. So ein komisches, kollektives, falsches Gedächtnis.
Okay, Alice Kaut hat Schlupf vom grünen Stern gemacht. Kurz, Schlupf vom grünen Stern handelt von einem kleinen Roboter, der auf einem Planeten produziert wird, wo ganz viele Roboter produziert werden. Und dann hat er aber einen Fehler. Der handelt nämlich eigenständig. Und dann muss er auf den Schrottplaneten geschossen werden. Und dann wird er aber nicht auf den Schrottplaneten geschossen, sondern aus Versehen auf die Erde.
Auch ein Schrottplanet.
Und dann begegnet er einem kleinen Jungen und die beiden freuen sich an. Und von dem Planeten wird dann, also von diesem Roboterherstellplaneten wird dann dieser Fehler bemerkt. Und dann wird jemand hinterhergeschickt, der soll den Schlupf dann wieder einfangen. Und am Ende findet er den Schlupf aber irgendwie ganz toll. Und dann geht natürlich ein Happy End und Schlupf ist total großartig und hat ein tolles Lied und ja.
Ja, na siehst du, also gar nicht so weit vom Pumuckl entfernt ist der Schlupf. Abgefahren.
Ja, vielleicht müssen wir den Pumuckl nochmal angucken, vielleicht finde ich ihn als Erwachsener nicht mehr so schlimm wie als Kind. Weil ich glaube, als du das gemeint hast mit diesen schlimmen Situationen, die der Meister wieder kam, ich habe ganz viel Angst vor Fremdschämen-Situationen. Also ich kann da nicht hingucken, mich gruselig, ich kriege da Gänsehaut von. Und so als du beschrieben hast, diese Fremdschämen-Situation, dachte ich, oh Gott, ich kann das nicht angucken, weil ich tatsächlich das schlimm finde, wenn Leute sich schämen dafür, dass ihnen was passiert irgendwie.
Ja,
das
ist durchaus Element vom Pumuckl, aber es ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Also da ist Fremdschämen mit drin, aber der Eder löst es eigentlich immer souverän und sehr charmant vor allem. Und es geht nur ganz selten zu Lasten vom Pumuckl. Also er ist dann schon irgendwie mal sauer auf den Pumuckl, wenn er ihn in so eine Bredouille bringt oder in so eine Situation. Aber das Schöne beim Pumuckl ist, dass diese Zuneigung, die zueinander haben, immer obsiegt. Also es ist eigentlich immer, es ist am Ende alles gar nicht so schlimm.
Heißt eigentlich pädagogisch total wertvoll, weil irgendwie Kind und Elternteil sich trotzdem immer lieb haben, egal was passiert.
Ja, also das ist so, natürlich so ein bisschen heile Welt, ne? Aber finde ich beim Pumuckl total gut vermittelt, zumal es gerade in den besten Versionen sowas von abgeht, wenn Hans Clarin auftritt. Das ist der absolute Knüller, also das ist dieses anarchische Rumbrüllen, Heulen, diese Arroganz und teilweise aber auch gleich diese, also die Gefühlswelt vom Pumuckl ist, wie Hans Clarin die halt darstellt, so nah an so einer, ich glaube, an einer kindlichen Gefühlswelt dran, als auch an einer, die man als Erwachsener auch noch sehr gut kennt, aber sehr gedeckelt hat.
Okay. Du hast vorhin angesprochen, dass Hans Clarin für dich ein sehr wichtiges Element beim Pumuckl ist.
Ja.
Und das aber für dich das Ganze unterscheidet, je nachdem, mit welchem Meister Eder er zusammenspielt.
Richtig.
Das musst du mal erläutern.
Gut, also ich glaube, Hans Clarin konnte, also es gibt drei Eders, von denen ich weiß. Der erste Eder, dessen Name kann ich mir nicht merken, weil von dem gibt's auch nur noch, ich glaube, zwei oder drei Aufnahmen auf YouTube. Der erste Eder hieß Franz Fröhlich.
Oh.
Der hat auch ganz, ganz fröhlich rumgebeiert. Also die Franz Fröhlich Radiohörspiele, das waren die ersten Radiohörspiele. Ich glaube, die zeichnen sich dadurch aus, dass der Franz Fröhlich Eder super bayerisch redet. Und der Pumuckl sehr hochdeutsch. Und das ist ein ziemlich krasser Kontrast. Und es ist teilweise sehr verwirrend anzuhören. Der zweite Eder und für mich der beste Eder hieß Alfred Pongratz. Und bei dem, also im Vergleich zum Gustl Beyerhammer, der nach dem Tod von Alfred Pongratz in den 11 letzten Hörspielproduktionen die Rolle des Eders übernommen hatte, aber vorher auch schon als Nebenfigur eine Rolle mal hatte. Jetzt habe ich den Faden des Satzes verloren. Also das sind die Hörspielproduktionen. Du musst dir vorstellen, diese Hörspielproduktionen waren so, damals noch, die Leute standen nebeneinander im Studio und haben miteinander gespielt.
Okay.
So, jetzt haben sie die Fernsehserie gemacht. Bei der Fernsehserie gibt's auch Aufnahmen von, kann man auf YouTube sehen, bei so einem Making-of, waren der Hans Karin und der Gustl Beyerhammer nicht zusammen am Agieren, sondern der Gustl Beyerhammer hat für sich allein gespielt meistens und die Rolle des Pumuckls hat der Regisseur übernommen und hat dann den Text vom Pumuckl gesprochen. Und der Hans Karin hat den Pumuckl nachvertont. Jetzt, ich erkläre es mir so, dass die Chemie, die der Hans Karin als Schauspieler brauchte und die vielleicht auch sein Gegenüber brauchte, eben am besten zustande kam und am lebendigsten war, wenn die sich gegenüberstanden.
Und das war bei den Hörbüchern beim, wie hieß der?
Alfred Pongratz. Alfred Pongratz. Der hat auch so ein, also, und jetzt wird's super verwirrend, weil als dann die Fernsehserie rauskam, haben sie die Hörspiele zum größten Teil nochmal neu eingesprochen, teilweise aber auch nur die Rollen, die Dialoge vom Eder und vom Pumuckl.
Weil der Schauspieler Gustl Beyerhammer war und der dann später die Hörbücher auch gemacht hat und die Serie aber auch
gespielt genau,
hat.
Genau, wegen der Fernsehserie, weil dadurch der Pumuckl ja so richtig bundesweit bekannt wurde oder super bekannt wurde. Und in diesen Aufnahmen für diese Hörspiele, also für die dritte Hörspielinkarnation, ist die Art des Spiels zwischen Hans Karin und Gustl Beyerhammer, dem dritten Eder, auch um einiges besser als in der Fernsehserie selbst. Insofern ist aber für mich Alfred Pongratz immer noch so der beste Eder. Der hat einfach so, ich glaube, das ist einfach mein Geschmack vom Sprachduktus und so ein bisschen von der Tonlage, dass der für mich am ehesten zu dieser Figur passt, die ich tatsächlich als erstes aus den Büchern und den Illustrationen kenne. Und ich bin eben mit den Büchern als erstes in Berührung gekommen und dann erst mit der Fernsehserie.
Wie bayerisch ist Alfred Pongratz?
Der ist sanft bayerisch, also ähnlich sanft bayerisch wie der Gustl Beyerhammer, möchte ich meinen. Und teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen weniger bayerisch. Man kann ihn auf jeden Fall noch besser verstehen. Das Interessante ist, wegen bayerisch, dass ich glaube, ein Jahr nachdem der Pumuckl im Bayerischen Rundfunk 1962 auf Sendung gegangen ist, hat der WDR eine Version von Pumuckl gemacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, die machen das bestimmt nicht mit bayerisch,
ja,
sondern der spricht der Meister Eder Gulsch.
Oh Gott.
Und der Pumuckl heißt auch nicht Pumuckl, was übrigens eine Koseform von Nepomuk ist.
Oh.
Und der Pumuckl heißt in der WDR-Produktion Flitzibitz.
Oh Gott.
Und da muss man auch mal, gibt's auch ein Tonbeispiel auf YouTube, glaube ich. Die haben überhaupt nicht kapiert, was sie da tun. Also der Kölsche Eder mal vollkommen außen vor gelassen, kann für mich auch funktionieren. Bei Kölsch stelle ich mir auch mal gleich sein und so einen Schnauzer vor.
Oh Gott.
Also ich kann es genauso schlecht wie alle anderen Dialekte, aber der Flitzibitz hat, und das hätte ich dir gern als Hörbeispiel vorgespielt. Aber das können wir ja in die Linkliste tun.
Genau, wir machen eine Liste von Shownotes und dann musst du alle Sachen, die du jetzt erwähnt hast, mir schicken.
Ja.
Dass also ihr das dann nachschauen könnt.
Wenn du dir vorstellst, der Pumuckl ist auf einer Skala von 1 bis 10 eine 13, ist der Flitzibitz auf einer Skala von 1 bis 10 eine 1.
Oh, hart.
Also der ist wirklich so. Ich bin der Flitzibitz.
Oh Gott.
Das ist so wirklich so,
sag ich so, das so nicht, das klingt gruselig.
Ja, und der ist, also, gibt eben dieses eine Beispiel, wo der Eder dann gleich in der ersten Folge sagt, so du, also, das erinnert mich ja an dieses, das kenne ich noch aus der Schule, irgendwas von Heinzelmännchen, und da flippt der Pumuckl total aus, weil Heinzelmännchen sind für die Klabauter, also für die Nachfahren der Klabauter, die Todfeinde. Heinzelmännchen, die immer überall Ordnung machen wollen und reinlich sind, hasst er wie die Pest, weil der Pumuckl einen Hang zur Unordnung hat.
Das macht ihn direkt sympathischer.
Ja. Und diese Szene, also dieses, das kann man sehr gut vergleichen, auch in den verschiedenen Hörspielproduktionen und eben diesen Flitzibitz, wie der Pumuckl das erste Mal sich so richtig aufregt, ist am besten tatsächlich in der Alfred Pongratz Konstellation. Da geht der Hans Gerin sowas von steil, von 0 auf 100 und dann auf 150 und dann wieder zurück auf 70, zurück auf 120. Super. Und der Flitzibitz ist eher so empört.
Hm.
Und okay. Da hat er schon verloren, weil das macht den Pumuckl eben aus. Ja, zum Wesenszug vom Pumuckl vielleicht, weil wir es gerade eben haben. Also Unordnung, Chaos, Süßes und also eigentlich alles, was Kinder auch wie selbstverständlich irgendwie gut finden. Ne? Also aufräumen ist doof.
Ja.
Süßes ist gut.
Ja.
Und interessanterweise ganz wichtig ist das Dichten für den Pumuckl. Was ich witzigerweise denke, also Pumuckl dichtet, und kennt man ja auch so, was sich reimt, ist gut. Das kommt vom Pumuckl.
Okay.
Nehme ich jetzt mal an. Also da habe ich es zum ersten Mal gehört, dass der Pumuckl immer sagt, so, oh, das ist gut, das reimt sich ja und was sich reimt, ist gut. Er redet immer von seinen allerschönsten Gedichten und ist immer am Dichten. Jetzt habe ich mal kurz recherchiert, was ist eigentlich ein Klabautermann als ein Schiffsgeist, der unter anderem auch dafür Sorge tragen sollte, dass die Holzplanken vom Schiff abgedichtet sind. Nun dichtet der Pumuckl auf eine andere Art und Weise. Also das nur mal so.
Schlechte Wortwitze.
Als schlechter Wortwitz meinerseits.
Plus 100.
Ja, also das ist dem Pumuckl sein größtes. Sägespäne findet er super. Die gibt's zuhauf in der Schreinerwerkstatt vom Meister Eder. Entweder um Chaos zu machen oder darauf zu pennen. Und es gibt tatsächlich ein paar Folgen, das weiß ich allerdings nicht, ob die in der Fernsehversion das beibehalten haben, aber in der Hörspielversion trinkt der Pumuckl auch ab und zu mal ein Bier.
Ich muss den Pumuckl mal durchlesen.
Bier also und Schokolade ist das Versöhnungsbesteck bei einer meiner Lieblingsfolgen, der verdrehte Tag, wo der Eder vorschlägt, dass wenn der Pumuckl denkt, dass er ja alles so einfach hat als Erwachsener, dass sie mal die Rollen tauschen. Und dann der Edermuckl und der Puhmeister am Werk sind. Das ist genial. Also es ist eine der besten Pumuckl-Folgen überhaupt.
Hast du die als Buch?
Die habe ich als Buch und als Platte.
Okay, die hätte ich bitte gerne ausgeliehen, das Buch zumindest. Ich möchte den. Was war das? Puhmeister und Edermuckl?
Puhmeister und Edermuckl.
Das klingt schon mal großartig. Die müssen wir nachher noch abfotografieren.
Machen wir.
Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich am Pumuckl fasziniert hat als Kind, oder?
Ja, also die Folge, ich glaube, die habe ich das Zeit meines Lebens, die kann ich auswendig. Und ja, so diese gewisse Anarchie, die der Pumuckl halt ausstrahlt oder anrichtet, die er aber halt natürlich, sag ich mal, nicht böse meint, sondern einfach, weil er natürlich ganz oft meint, er weiß es einfach besser, er ist ja der Pumuckl, er ist ein Kobold, ein Nachfahre der Klabauter, ein ganz großer Dichter. Also dass er diese nicht böswillige Anarchie so ausführt und den Eder damit teilweise auch manchmal über seine Grenzen hinaus dazu bringt, vielleicht mal was anders zu sehen. Gleichzeitig aber auch der Eder den Pumuckl so ein bisschen deckeln muss. Also diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren ist super. Ich meine, ist ein zeitloses, klassisches Ding und ist da wirklich, sag mal, besser kann man es eigentlich nicht ausspielen.
Jetzt haben wir ganz viel über den Meister Eder und den Pumuckl, die einzelnen Stimmen und die Autorin geredet. Was sind denn so die anderen Figuren, die im Pumuckl? Oder gibt es andere Figuren, die relevante Rollen haben im Pumuckl?
Also es gibt so das so ein Mikrokosmos beim Pumuckl. Da ist zum einen die Putzfrau, die beim Meister Eder sauber macht, die super abergläubisch ist, was natürlich den Pumuckl manchmal zurechtkommt. Und ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen an die Fernsehserie erinnern kann, weiß, der Eder immer mal in die Wirtschaft geht zu seinem Stammtisch. Und die Männer von seinem Stammtisch, das sind so wiederkehrende Figuren. Und ansonsten gibt's so ein, zwei Kunden, die der Eder eben hat, die immer mal wieder auftauchen. Ansonsten ist das immer eigentlich ein sehr wechselndes Personal. Also was für die Fernsehserie natürlich auch recht dankbar war. Also in der Hörspielreihe sind die ganzen Figuren besetzt durch damals sehr bekannte Sprecher. Wenn man die Fernsehserie guckt, sieht man tatsächlich noch irgendwie Leute, die damals noch sehr jung waren, die man aber halt durchaus auch heute noch sieht. Irgendwie so Iris Berben oder Rolf Zacher oder dergleichen. ja, also ich glaube, der bekannteste, den alle vor Augen haben, ist der Bernbacher Schorsch. Das ist Eders Kumpel, der auch sich immer gerne über den Eder lustig macht, wenn der wieder von seinem Pumuckl anfängt zu erzählen, seinem Putackl oder dessen Frau tritt auch manchmal auf. Ja, also der Mikrokosmos ist sehr überschaubar beim Pumuckl.
Also Kneipe, Putzfrau, Werkstatt.
Ja, Hinterhof, die Werkstatt ist so im Hinterhof, und dann gibt's eben noch Nachbarn, da sind auch manchmal Kinder dabei. Und es gibt keine anderen fantastischen Figuren neben dem Pumuckl. Also es gibt nur den Pumuckl und ja, die Menschen.
Gibt es eine Folge, die du nicht magst?
Nee, ich glaube, es gibt keine, die ich nicht mag. Es gibt nur welche, die so, sag ich mal, eher so ein bisschen schwächer sind. Aber die habe ich auch nicht so gespeichert. Also das könnte ich dir jetzt nicht sagen, welche, wo ich sage so, na nee, die ist irgendwie lahm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eher die späteren Folgen sind, weil die Alice Kaut hat tatsächlich über ihre Arbeit am Pumuckl gesagt, dass es eben Arbeit ist und dass es anstrengend ist. Und sie hat das Schreiben am Pumuckl wohl gar nicht so genossen, wie man den Eindruck haben könnte. Also sie hat nicht so ein superherzliches Verhältnis zu ihrer Schöpfung gehabt, wie man sich das so als Fan wünschen würde.
Warum hat sie mit dem Pumuckl dann angefangen, weißt du das?
Also Alice Kaut war, bevor sie angefangen hat zu schreiben, Schauspielerin. Und sie war verheiratet mit einem Autoren, mit einem Schriftsteller. Und sie hat für den Bayerischen Rundfunk als Sprecherin gearbeitet. Und ich glaube, da wurde an sie rangetragen, dass sie was für Kinder schreiben soll. Und der Pumuckl geht auf, glaube ich, auf das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Mann zurück. Also ihr Mann ist der Meister Eder und sie ist der Pumuckl.
Oha!
Und ich glaube, wie das halt so ist, also ich bin da jetzt nicht so knietief reingegangen, weil die Alice Kaut ist so, die ist mir nicht unsympathisch, aber es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, mich mit ihr so komplett so fanmäßig auseinanderzusetzen, weil sie sehr ernüchternd ist gegenüber dem, was sie geschrieben hat. Also sie ist eine sehr nüchterne Person, glaube ich, gewesen. Und sie hat nicht so richtig geschwärmt von ihrer Arbeit. Und das tut natürlich so ein bisschen weh.
Weil du so begeistert davon bist.
Ja, wobei das, was ich halt von ihr weiß, das sind halt eben auch eher so Interviews aus der sehr späten Zeit, wo sie schon irgendwie 80 war oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch sowas ist, dass sie, wenn die Zeit deines Lebens, die hat ja auch Sachen für Erwachsene geschrieben, die kein Mensch kennt. Also wenn du so festgemünzt bist auf diese eine Sache, und dann kamen eben auch noch Rechtsstreitigkeiten dazu, können wir ja auch noch gleich drauf eingehen, dass du da irgendwann vielleicht einfach keine Lust mehr drauf hast und sagst so. Und dass das vielleicht auch eine Sache mit einem Erfolgsdruck zu tun hatte, als der Pumuckl dann so bekannt wurde, auch schon bei den Hörspielen. Genau weiß ich es nicht, das ist nur so eine Annahme, die ich jetzt habe, wie sich mir das halt auch klärt, dieses Verhältnis. Ich glaube nicht, dass sie den Pumuckl gehasst hat, aber ich glaube, sie hat so das Ganze drumherum, das hat ihr die Sache wahrscheinlich so ein bisschen verlitten, weswegen sie...
Das kann ich aber nachvollziehen. Sobald man irgendwie Sachen machen muss und so und ja, dann irgendwie noch festgenagelt wird, macht's halt weniger Spaß.
Ja.
Also das kann ich ja, aus klar. Erfahrung sagen.
Ja, und gerade, also ich nehme an, also die ist eine sehr beherrschte Frau, glaube ich, gewesen, aber wahrscheinlich, vielleicht ist es auch eben diese beherrschte Fassade nach außen hin, weil wenn, wie sie halt angegeben hat, der Pumuckl irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zu ihr hat, kann man sich auch vorstellen, dass in ihr auch, und sie muss ja irgendwie auf dieses Chaos im Pumuckl kommen. Also sprich, sie kann sich dann nicht einfach nur ausdenken, sondern sie muss das ja auch irgendwie in sich haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch sehr anstrengend war. Ich meine, die ist aufgewachsen, auch während dem Dritten Reich, war sie quasi jugendlich. Stammt auch aus keiner einfachen Generation, ne? Mhm. Und dann machst du sowas wie einen Pumuckl, irgendwie sowas, so dieses Beherrschen, komplette Wildheit und Freiheit, ist vielleicht ein Thema, was bei ihr eine Rolle gespielt hat. Ich meine, du siehst ja auch, Schlupp, kannst ja auch sagen, steckt ja auch sowas drin, ne? Der muss funktionieren und wenn er nicht funktioniert, dann schmeißen wir ihn weg.
Ja, und die Dysfunktion beim Schlupp ist da seinen eigenen Willen.
Also. Ja.
Also, wann ist sie denn geboren worden, weißt du das?
Edith Kaut ist geboren, ich habe es mir doch extra aufgeschrieben, 1920.
Okay, das heißt, die hat die Nazi-Zeit von der Breitseite mitgenommen.
Ja. Was sie in der Nazi-Zeit gemacht hat, darüber weiß ich nichts. Also, ob sie da irgendwie stramme NSDAP-Mitglied war oder...
Ja, sie war nur alt genug, um es auf jeden Fall mitzubekommen.
Ja, also sie hat es vollkommen mitbekommen, war 13, als das Dritte Reich ausbrach. Ja, also.
Du hast was von Rechtsstreitigkeiten gesagt.
Ja, interessanterweise Rechtsstreitigkeiten mit der anderen Erfinderin vom Pumuckl.
Hä?
Hahaha. Das finde ich natürlich sehr interessant, weil ich Zeichner bin. Und tatsächlich hat sich auch die erste Zeichnerin des Pumuckls als Mutter vom Pumuckl gesehen, weil sie ihn zu Papier gebracht hat.
Was heißt erste Zeichnerin? Heißt das die Illustratorin der Bücher von Alice Kaut? Oder?
Richtig, genau. Also es gab eine Ausschreibung und eine sehr junge Illustratorin hat die quasi gewonnen und wurde dadurch Zeichnerin für die Bücher, für die Buchausgaben von Pumuckl. Und die hat, zuvor gab es den Pumuckl, war der Pumuckl tatsächlich unsichtbar. Also es gab ihn nicht zu sehen, es gab nur die Stimme von Hans Klavin. Und die hat halt aus dem das gemacht, was man heutzutage kennt. Also der kleine Typ mit den wilden Haaren und dem kleinen Bäuchlein und
gelbes T-Shirt, grüne Hose.
Ja, oder so. Das ist auch interessant. Das ist erst bei der Fernsehserie passiert.
Ah, okay.
Bleiben wir erstmal kurz bei Barbara von Jonsson oder Johnson. Ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht. Die ist auch noch am Leben. Und ist sehr streng mit Abbildungen vom Pumuckl. Als das Internet aufkam und die ersten Pumuckl-Fanseiten kamen, hat sie alle abgemahnt.
Oh.
deswegen, hallo, ich habe nichts gemacht. später hat die Alice Kaut ihren Schwiegersohn damit beauftragt, den Pumuckl zu zeichnen. Das war aber schon, da war die Fernsehserie schon im Gange. Das war der Brian Bagnall. Der hat auch den Schlupp gezeichnet beispielsweise.
Oh, okay.
Die hatten einen Rechtsstreit, weil die von Johnson oder von Jonsson eben gesagt hat, sie ist unzulänglich an dem sie ist maßgeblich am Erfolg vom Pumuckl beteiligt, aber nicht an der Auswertung. Sie mit dem Bild, auch mit der Fernsehserie, da gab es wohl dann irgendwie Probleme, dass sie hat gesagt, ich werde da nicht dementsprechend entlohnt. Also Rechtsstreit hin oder her. Am Ende haben sie sich irgendwann geeinigt, sehr, sehr viel später, und dann irgendwann auch öffentlich nochmal zusammen so gestellt, so ja, wir haben uns jetzt wieder vertragen, aber ist natürlich eine hässliche Geschichte und hat sich wohl auch sehr lang gezogen.
Oha. Das heißt, die hat im Prinzip angefangen, sich einzuklagen. Und hat dann gesagt, sie ist ja eigentlich Erfinderin des Pumuckl und nicht Alice Kaut, weil sie das Ganze visualisiert hat, oder?
Nee, das nicht. Also sie hat nur gesagt, sie ist maßgeblich, sie ist quasi zur Hälfte Erfinderin vom Pumuckl, halt vom Aussehen her. Weil dann gab es wohl, also wahrscheinlich zu der Zeit auch noch sehr ungewöhnlich, dann gab es halt eben Merchandise und dann gab es halt eben auch, klar, auch Variationen, dass andere das gezeichnet haben, aber die haben sich natürlich alle an ihrer Version vom Pumuckl orientiert. Bis auf diese Sache mit dem gelben Hemd und der grünen Hose, weil das wiederum geht auf den Produzenten der Fernsehserie zurück, der sich das gewünscht hat, das mit den roten Haaren zusammen, dass die Flagge von Brasilien darstellen soll. Weil er jüdischer Flüchtling mit seinen Eltern nach Brasilien abgehauen ist und dort aufgewachsen ist und dann später zurück nach Deutschland kam und dann Produzent beim Fernsehen wurde.
Das heißt, Pumuckl trägt die brasilianische Flagge?
Pumuckl ist Brasilien-Fan, ja.
Okay, Fun Fact am Rande irgendwie. Mhm. Sachen, die man sich mal merken kann fürs nächste Partygespräch, wenn es langweilig wird.
Richtig.
Wusstet ihr eigentlich, dass
Pumuckl Alice Kaut war übrigens auch, ich weiß nicht, ob das in München noch immer so ist, es gibt ja das Münchner Kindl, und da gab es wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das so nach dem Motto, so ähnlich wie Misswahlen oder Frau Weinberg oder die Brunnenkönigin gab's oder gibt's noch das Münchner Kindl. Und sie war mit 17 Jahren das erste Münchner Kindl in dieser Kutte mit,
Also eine Legende.
Ja, sie war auch sehr, sehr war ihr sehr wichtig, dass sie Münchnerin war, obwohl sie in Stuttgart geboren wurde. Da hat sie aber wahrscheinlich nur irgendwie ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre verbracht und war ihr sehr wichtig, dass sie Münchnerin ist.
Okay, das heißt, dass das Ganze beim BR zuerst produziert worden ist, war auch kein Zufall,
weil da hat sie ja auch gearbeitet. Ja.
Überzeugte Bayern.
Genau. Die Elisabeth Kaut. Also.
Ach so, sie heißt Elisabeth. Mhm. Okay. Ja, ich hätte das jetzt unter Alice abgespeichert.
Ja, schreibt sich ja E-L-L-I-S. Alice Kaut.
Gibt es noch Sachen, die du bei dem Pumuckl erzählen möchtest?
Puh. Ich glaube, ich habe ziemlich viel erzählt. Also eigentlich ist das jetzt erschöpft. Ich könnte natürlich irgendwie in die Folgen irgendwie reingehen, aber das ist Quatsch, da ist meine Begeisterung meistens eben für das Spiel, also das Spiel von Hans Klarin und Alfred Pongratz.
Tatsächlich hätte ich eine Bitte an dich.
Ja.
Könntest du gleich noch beispielhaft vielleicht eine Seite vorlesen?
Oh Gott, nein! Um Himmels Willen! Aus dem Pumuckl oder aus dem Trumuckl?
Aus dem Pumuckl.
Aus dem Pumuckl. Ja, Pumuckl.
Du musst es auch nicht mit Dialekt machen. Aber tatsächlich finde ich das eine sehr schöne Tradition. Ich habe in den letzten 3 Folgen Andrea, Alex und Tine jeweils aus ihren Büchern was vorlesen lassen. Du müsstest es nicht im Dialekt vorlesen.
Ja, wenn, dann mache ich da irgendwie, klar, Moment, also dann hole ich gleich die Bücher, dann muss ich mir aber gucken, ob meine Lieblingsgeschichte, ob ich die hier habe. Aber das mache ich, ja, okay.
So, aus welcher Geschichte liest du jetzt vor?
Ich lese den Anfang und wirklich nur die erste Seite von Ein Knüller für die Zeitung vor. Ich finde schon allein, das Wort Knüller ist ein Knüller.
Okay,
gut. Oh, nein, man sollte eigentlich nicht an seinen Vorbildern versuchen, die zu imitieren. Aber das tue ich ja gar nicht. Und ich fange jetzt an. Wer den Schreinermeister Eder kennt, der weiß, dass er eine Abneigung hat gegen alle Arten von Sensationsmacherei und Rummel. Er hat gern seine Ruhe und seinen Frieden. Trotzdem wäre er mit seinem Pumuckl fast eine Zeitungssensation geworden. Und das kam so. Meister Eder ging nach langer Zeit wieder einmal zu seiner Stammtischrunde in den grünen Krug. Da saßen sie alle beisammen, der Automechaniker Schmidt und der Schlosser Bärenbacher und wie die Handwerker aus der Umgebung alle heißen. Sie freuten sich, Meister Eder wieder einmal zu sehen, und Herr Bärenbacher konnte es nicht lassen, ihn wie üblich aufzuziehen.
Dir scheint's ja gut zu gehen, Franz, das sieht man. Aber wie geht's denn deinem Kobold Mutuckel oder wie der heißt? Lebt er noch bei dir oder hast du ihn losgebracht?
Danke, mein Lieber, es geht ihm gut. Aber vielleicht merkst du dir endlich seinen Namen. Pumuckl heißt er, sagte Eder mit schöner Sachlichkeit. Die Herren schmunzelten und nickten und Bärenbacher hob sein Glas.
Auf den besten aller Kobolde, den Dupuckl,
lachend stießen sie an. Damit wäre alles abgetan gewesen, wenn nicht am Nebentisch ein Herr Schnabel allein gesessen wäre, der das Gespräch mit angehört hatte. Herr Schnabel, ein etwas geschwätziger Zeitgenosse, mischte sich sofort ein.
Weil Sie so gerade spöttisch über einen Kobold reden, begann er, muss ich Ihnen sagen, dass ich ein Mensch bin, der zu solchen übersinnlichen Dingen Zugang hat. Bei mir geschehen Dinge, sag ich Ihnen, Dinge.
Und ehe die Stammtischrunde etwas sagen konnte, stand Herr Schnabel auf und setzte sich dazu. Ich finde, das ist eine Situation, mit der wir Erwachsenen uns auch durchaus auskennen.
Auf jeden Fall.
Und ich bin drumherum gekommen, den Pumuckl sprechen zu müssen, weil das traue ich mich nicht.
Fällt mir noch eine Frage ein. Der Meister Eder erzählt allen Ernstes vom Pumuckl?
Ja, durchaus. Also nicht immer, aber er ist da meistens doch recht ehrlich und sagt den Leuten, er hat einen Hausgeist, der Pumuckl heißt. Ja, er geht damit jetzt nicht hausieren, aber er kommt manchmal auch in Situationen, in denen er gar nicht anders kann, als das zu erklären. Es glaubt ihm halt niemand.
Außer der Putzfrau.
Ja, die Putzfrau, die sieht in dem Pumuckl natürlich aber eher was Gefährliches als was Gutes.
Mhm. Aber das heißt, die reden trotzdem noch mit ihm und weisen ihn nicht ein, obwohl er erzählt, dass er einen Kobold hat.
Nein, nein. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie bei meinem Freund Harvey, wo der ja auch...
kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Super Film mit James Stewart, der allen erzählt, der immer die ganze Zeit mit seinem Freund Harvey unterwegs ist, ein 2 Meter großer Pucker, ein weißer Hase.
Okay.
Der tatsächlich dann immer mit allen Leuten erstmal einen lüpfen will und den halten auch alle für bescheuert. Eder ist... dem wird es halt so als Spleen ausgelegt, und aber gefährlich findet es niemand.
Okay, was ja eigentlich eine sehr coole Reaktion ist, ja, auf, naja, der Schreiner hatte halt einen Kobold zu Hause.
Naja, der Eder ist ja ansonsten auch voll zurechnungsfähig, zumindest wird das so dargestellt. Also er arbeitet ja selbstständig, hat einen kleinen eigenständigen Betrieb und ist sehr nett und ist ja sehr höflich und charmant, und ja, dann wird ihm anscheinend diese Macke als exzentrische Liebenswürdigkeit ausgelegt.
Okay. Ja, vielen lieben Dank fürs Vorlesen.
Gern geschehen. Danke, dass es nur eine Seite war.
Und ja, sehr schön. Du hast es auf jeden Fall geschafft, dass ich jetzt den einen Band vom Kobold, vom Pumuckl lesen will. Das ist ganz schön. Also ich glaube, bis jetzt jeder, mit dem ich irgendwie über Kinderbücher geredet habe, hat es am Ende immer geschafft, dass ich irgendwie neugierig genug war, dass ich gesagt habe, so geil, will ich auch mal lesen.
Okay, super.
Und was war das? Eder und Meister.
Der Puhmeister und der Edermuckel.
Der Puhmeister und der Edermuckel.
Ja.
Ich will den Puhmeister und den Edermuckel lesen.
Ja, kriegst du.
Und genau, wir essen jetzt noch ein bisschen Kuchen, weil Schokolade ist wichtig.
Das findet auch der Puhmuckel.
Ja, genau, der Puhmuckel mag nur Schokolade. Warum mag ich den Puhmuckel eigentlich nicht? Und er lebt bei einem Schreiner. Okay, ich mag kein Holz. Aber wenn es jetzt Metallspäne werden.
Gut. Vielleicht gibt's ja irgendwie so den ja, vielleicht mag der True Muckel ja lieber Metallspäne als Holzspäne.
Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den True Muckel, und wir verlinken alle Sprachbeispiele von den einzelnen Hörbüchern, ja, vom, hier ist der Alfred
Pongratz, Franz Fröhlich, Gustl Beyerhammer,
und wir verlinken natürlich die Indiegogo Kampagne und die Bilder vom Pumuckl dazu.
Jo, von meiner kleinen, bescheidenen Pumuckl-Sammlung, die nur aus Büchern und Platten besteht. Also ich habe keinen Kuschel-Pumuckl oder zumindest keinen, den ich zeigen würde. Der ist nämlich unsichtbar.
Sehr gut, man sollte immer einen Pumuckl zu Hause haben. Genau, dann vielen Dank fürs Gespräch, und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören der Folge.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Franzi, dass ich dabei sein durfte.